A Palaver, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Passek und Bernhard Frodel. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Montag. Gast bei uns heute ist Martin Mostböck. Er ist Architekt und Designer in Wien. Martin Mostböck studierte Architektur an der Technischen Universität in Wien und arbeitete für Coop Himmelblau. Er unterrichtete an der Technischen Universität und an der Universität für angewandte Kunst in Wien. 2001 gründete er sein Büro. Seitdem hat er ein paar vielbeachtete Gebäude erbaut. Seine Designentwürfe wurden unter anderem in die Sammlungen des Museums für angewandte Kunst in Wien, des Museum of Arts and Design in New York und des Design Museum Holon in Tel Aviv aufgenommen. Die erste Frage von Martin Mostböck an A Palaver ist, ob das Gespräch über Architektur oder Design gehen soll.
Na, beides.
Sehr gut. Ja. Ich kann zu beiden Auskunft geben.
Deshalb sind wir bei dir. Arbeitest du eigentlich von diesem Tisch aus?
Heute ist Donnerstag. Mhm. Heute passe ich auf den Hund auf, wie jeden anderen Donnerstag. Und normalerweise habe ich ein Büro im 7.
Mhm. Siehst du da einen Unterschied zwischen Architektur und Design?
Nein.
Aber du,
das eine ist mit dem anderen verknüpft, verbunden.
Wie?
Naja, ich sehe das eher so wie die Italiener oder wie die Skandinavier, also Sozzas, Castiglioni oder Saarinen oder Jakobsen. Die haben auch Gebäude entwickelt und haben von der Gebäudehülle, also von der Form bis zum Essbesteck, alles mitentworfen. Ich sehe das genauso, nur hat mich leider noch keiner gefragt, dass ich das mitentwerfen darf. Also keiner mein Auftraggeber bis jetzt. Also Gebäudehülle und Interior ja, aber weiter bin ich noch nicht vorgedrungen. Auf diesen Auftraggeber warte ich noch.
Aber diese Geschichte, dass man komplett alles entwirft, das kommt ja aus einer Zeit, wo es auch nicht so viel Ware zum Auswählen gegeben hat wie heute. Ne? Weil heute kommt nicht wirklich jemand auf die Idee, dass er sich eine Besteckserie machen lässt, weil er kann ja von vielen Anbietern auswählen. Ist das etwas Anachronistisches, dein Wunsch, oder ist das etwas, was
werden kann? Nein, ich glaube nicht, dass es anachronistisch ist. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass man einen Auftraggeber findet, der sozusagen das Gesamtwerk zu schätzen weiß. Natürlich kann man viel Blödsinn aussuchen bei IKEA.
Das hat ja nicht nur mit dem Gesamtwerk zu tun. Oft hängt das ja vor allem sehr stark auch mit dem Auftraggeber zusammen, dass der eigentlich eine bestimmte Form von Leben leben möchte.
Oder ob er eine gewisse Art von Architektur- und Designaffinität hat.
Ja.
Darum geht es eigentlich.
Ja.
Also er findet eh relativ bald raus, was er an meinen Entwürfen schätzt oder ob er wie weit er mit mir gehen will. Aber es ist ja auch eine Frage vom Budget. Nicht? Also oft ist das Budget, das Gesamtbudget schon mit dem Haus erschöpft.
War nicht schon vorher,
hast du völlig recht.
Du hättest das Besteck schon vorgesehen gehabt, aber es geht sich dann nicht mehr aus.
Nein, ich habe darauf spekuliert, dass er ein Besteck auch will, aber ist ja noch nie ausgegangen. Da müssen wir ja wahrscheinlich reden dann von an überdimensionalen Budget. Also gute Lage, es kommt ja vieles zusammen. Wenn du ein Haus planen willst, brauchst du prinzipiell das richtige Grundstück. Dann brauchst du einen architekturaffinen Auftraggeber und du brauchst dann noch eine Zusammenarbeit, eine Affinität der beiden zueinander. Ja. Also das ist relativ schwierig, sowas auf die Beine zu stellen. Und dann mit einem Budget auch noch ist, und ich weigere mich ja, gestylte Hütten zu designen. Ich habe auch Gebäude mit Stil. Und nicht, man muss unterscheiden zwischen Stil und Styling. Das ist ein ganz großer Unterschied, den nur die wenigsten Leute inhaltlich und akustisch fassen können.
Aber du müsstest das jetzt uns erklären, oder nicht nur uns, sondern auch dem
Den Zuhörern.
Ja, den Zuhörern, ja. Was ist der Unterschied zwischen Styling und Stil? Akustisch und, was war das andere?
Inhaltlich. Man muss das Wort akustisch und inhaltlich verstehen. Musst du jetzt schon einen akustischen Schmatter?
Ja.
Beim Inhaltlichen glaube ich es nicht. Aber ich glaube, dass man Stil entwickeln muss. Und Stil entwickeln kann jeder. Nur, wie gesagt, es gibt immer diese Diskrepanz zur Architekturaffinität. Ich kann es nur so weit vielleicht erklären. Es gibt eine zunehmende Architekturaffinität bei uns. Aber im Vergleich zu Skandinavien zum Beispiel, wenn du mit einem Skandinavier redest, der weiß, wer Jakobsen ist. Ein Skandinavier weiß, wer Castiglione ist. Die kennen sich im Design aus, die kennen auch den Roland Reiner. Aber wenn du mit einem Österreicher sprichst, außer er hat Architektur studiert und du redest mit jemandem über den Roland Reiner, glaubt er, ist der Arnold Reiner. Oft. Da ist schon oft. Ende der Fahnenstange.
Na, der ist schon vor mir Arnold Reiner, oder?
Genau. Das ist schwierig. Es gibt auch, also wenn man es vergleicht zum Beispiel mit den Schweizern. In der Schweiz gibt es in der Schule schon Unterricht zum Thema Architektur. Also ich arbeite für Schweizer Firmen wie Eternit zum Beispiel und habe mit denen mal eine Diskussion gehabt, eine Nacht lang diskutiert, um Architektur, Design, Affinität dazu, warum, wie sowas entsteht. Und die haben wir dann, durch Zufall haben wir dann der eine von Eternit dann ein Buch in die Hand gedrückt, da ging es um Architektur und wie Architektur sich äußert und ausdrückt. Sag ich, was ist das für ein Buch? Das ist relativ plakativ gemacht. Das ist von seinem Sohn von der ersten Klasse Gymnasium gewesen. Und die lernen, was ist ein Fenster, was ist eine Fassade, was ist ein Grundriss und so weiter. Und die lernen das und setzen sich damit auseinander. Und ich glaube, bei uns fehlt zum großen Teil die Auseinandersetzung mit der Architektur und natürlich auch die Begrifflichkeit der Architektur. Und deshalb, glaube ich, ist es einfacher, sich von Styling ablenken zu lassen. Und Styling gibt es ja in diesen einschlägigen Magazinen, die da überall aufliegen. Namen werden jetzt keine genannt. Die einem Styling sozusagen vorgaukeln. Und diese Häuser sind für mich aber austauschbar. Die Häuser, die da präsentiert werden, sind eigentlich sehr austauschbar, weil es besieht sich niemand damit auf die Person, die drinnen wohnt. Weil man kann eigentlich für eine Person oder für einen Nutzer einer Wohnung oder eines Hauses nur so einen individuellen Entwurf machen. Der ihm passt wie ein Anzug. Ja? Aber will er nicht. Manche wollen es auch nicht. Manche flüchten sich lieber ins oberflächliche Styling.
Was machst du dann als Architekt, wenn das dein Auftraggeber ist?
Ich glaube nicht, dass die zu mir kommen.
Die kommen gar nicht zu mir.
Ich glaube, die kommen gar nicht zu mir.
Jetzt noch zu dem, wenn es dann weitergeht, da gibt es ja so verschiedene Schienen. Also entweder gibt es ein Design, das speziell für dieses eine Haus, diesen einen Auftraggeber designt wird, dann, wenn der mehr bestellt als nur die Hülle. Aber dann gibt es Mies van der Rohe, der, glaube ich, einmal einen Sessel entworfen hat, den man dann quer durch seine Projekte findet. Welchen Weg würdest du eher gehen?
Du meinst den Barcelona-Chair vom Mies van der Rohe?
Ja.
Naja, es kann natürlich schon passieren, dass man innerhalb eines Projekts einmal einen Sessel entwickelt, der dann sich als Klassiker etabliert. Ich glaube, du sitzt gerade auf meinem Klassiker.
Ich sitze gut.
Naja, das ist nämlich der Garcia-Chair, auf dem du sitzt.
Das ist der.
Genau. Also der, das ist schlecht, das ist schlecht am Radio, dass der Hörer nicht sieht, auf was du sitzt. Und den Klassia gibt es jetzt seit 14, 15 Jahren und der zieht sich eigentlich auch durch meine Projekte, weil er immer wieder Einsatz findet oder immer wieder eingesetzt wird auch von anderen Architekten oder Architektenfreunden.
Was zeichnet denn aus?
Ich glaube, den Garcia zeichnet, also in dem Fall sitzt du auf der Mac-Version des Garcias, der sich schon ein bisschen abhebt vom Rest der Meute. Aber den Garcia zeichnet wahrscheinlich aus, dass er so gut wie kein Design drauf hat. Sondern nur vier Haxen an der Sitzschale. Das reicht aber, dass er eigentlich beim Hersteller, bei Braun Lockenhaus quasi nach wie vor ein Flaggschiff ist. Also der verkauft sich recht gut. Mhm. Alle Jahre wieder.
Was heißt Mack-Version ist quasi, da ist dieser Löwe? Oder?
Genau, der Greif, wie sie es eigentlich nennt.
Ja.
Der Mack-Greif ist drauf als Logo abgebildet. Also wie eine Art von...
Also da ist eine Anzahl für das Mack gemacht worden?
Genau, da gibt es ja, so in unregelmäßigen Abständen gibt es im Mack-Shop immer neue. Das ist der da hinten. Mhm. Der da so gerade vorblitzt im schweren 80er-Jahre Surflook. Neon Pink. Ja. Der ist jetzt da im letzten Jahr rausgekommen. Also da gab es ja im letzten Jahr gab es ja im MAC eine Veranstaltung 15 Jahre Garcia in der Sammlung. Und da gab es eben, glaube ich, eine Kollektion von 8 oder 9 Stück wieder. In Leuchtgelb und Leuchtpink, so wie er da ist. Wie so nur während der Veranstaltung aufgekauft worden von einer Person. Ganze Kollektion, also, ja. Hast du kommen und gesagt, was kosten die? Wie viel sind es? 10? Okay. Einpacken bitte.
Büro oder Wohnung?
Wohnung.
Für eine Wohnung.
Ja.
Also als Esstisch, Sessel.
Ich glaube, ja. Aha. Ich muss den Herrn eh noch besuchen gehen, wo er sich hingestellt hat. Aha. Er hat mich eingeladen. Er ist nämlich Wiederholungstäter, er hat mich schon davor auch eine 5 Stück gekauft.
Konzipiert ist er ist stapelbar, wie man sieht. Ja?
Er ist stapelbar, reihbar, er ist mit und ohne Armlehne, also auch gemischt stapelbar, also mit Armlehne und ohne Armlehne stapelbar. Und College-Brett, alles Mögliche, also ist eher für den Objektbereich konzipiert.
Eher für den Objekt als
genau.
Ja, also Veranstaltungen?
Und genau, Veranstaltungen, Seminar etc.
Ja. Eher weniger für den Privat, aber geht auch
um. Muss jetzt den Kollegen fragen, der sitzt sicher.
Das haben wir schon bestätigt, dass ich gut sitze.
Auch im, also ist in dem Sinne jetzt kein Seminar und keine Veranstaltung da, es ist ja eher was Privates. Ja, und er sitzt trotzdem gut.
Was ihm auffällt, wenn man auf deiner Website übrigens sehr empfehlenswert ist zu besuchen, wenn man sich da ein bisschen durchschaut, ist, dass den Projekten, die du machst, also sei es Interieurs oder Häuser, als auch Design, dass denen eine gewisse Programmatik innewohnt, jeweils. Bei dem Sessel auch? Steht da auch irgendeine Programmatik? Also ich denke zum Beispiel an der, also das fand ich ganz witzig, da gibt es diesen Sessel, der heißt irgendwie Best Friends Chair.
Ja.
Der hat natürlich ein bisschen Augenzwinkern und Ironie.
Ja.
Also hoffen wir nicht, dass der Auftraggeber sich das zum Sitzen aussucht.
Ja, vielleicht für den
Ja, genau. Oder für den besten Feind.
Ja, ja.
Also so ähnlich wie der...
Ja. Ja, muss ihn kurz beschreiben, den Sessel. Der ist euch schon aufgeladen. Ja,
ich kann ihn kurz beschreiben. Also das ist eine Sitzfläche und er steht auf 3 Füßen, vorne 2 und die Füße sind Hackenstiele und vorne die 2 sind abgeschnitten, bei der Hälfte ungefähr. Und der auf der Rückseite für die Rückenlehne, der geht durch und da ist auch eine Axt mit der Beilklinge nach vorne, ja, also zum Rücken.
Genau. Ja. Muss sagen, die vorderen beiden sind nicht abgeschnitten, sondern die gibt es in der Länge.
Ja.
Also da gibt es 47,
ja.
Die sind ein bisschen gekürzt. Und ich habe eigentlich immer schon den Eindruck gehabt, früher beim Baumarkt, dass das eigentlich so Rokoko-Tischchenbeine sind oder so Rokoko-Sesselbeine sind, die halt nur missbräuchlich verwendet werden. Und die Thematik mit dem, dass hinten sozusagen eine stehende Axt ist, die ist ja offensichtlich brutal und ist eine Art Metapher dafür, wie die Österreicher und speziell die Wiener miteinander umgehen. Das Hackl ins Kreuz haben, den Begriff kennt jeder. Und daran ist der Best Friends Chair angeknüpft.
Also ein Wiener Sessel quasi.
Wiener kann möglicherweise auch ein Bregenzer sein. Das ist nicht nur auf den Osten bezogen.
Aber der steht in den USA auch ausgestellt in
einem
Museum, oder?
Der wurde vom Museum of Art and Design in New York angekauft.
Ja.
Und steht dort auch in der Sammlung, ja.
Als Wiener Sessel.
Naja, also ich war auch überrascht, dass die das dann wollten und angekauft haben, weil ich nicht wusste, dass die das überhaupt verstehen. Mhm. Weil den Begriff a stab in the back, also das Messer in den Rücken hauen, gibt es im Amerikanischen auch. Es ist nur ist ein ähnliches Wortspiel, nur ein anderer Begriff dafür. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht umgebaut auf Messer, deswegen. Weil so wie er ist, ist er. Es ist, was es ist. Best Friends Chair.
Also diese Programmatik... Es kommt ja in jedem Projekt fast vor. Aber es gibt diese zwei Buchstützen, die heißen, glaube ich, Brenner.
Ja.
Und da gibt es eine sehr schöne Skizze dazu, also quasi als Silhouette mit dem Brenner gezeichnet und der Adria.
Ja.
Die Buchstützen bestehen aus zwei Teilen und der eine ist aus einem Gestein, das in der Nähe vom Brenner gewonnen wird.
Genau, der Kramsacher Marmor, der ist aus Tiroler Marmor. Ja. Und der andere Teil ist aus Carrara Marmor, das ist der südlichere, der italienische Teil.
Ja.
Und für mich war immer die Spannungsfeld dazwischen wichtig. Und um dem Ding einen Namen zu geben, haben wir eigentlich gesagt, das heißt dann Brenner. Als Schnittstelle zwischen, als Pass, als geografische Schnittstelle, den Pass, den Brennerpass, ja, zwischen Tirol und Italien.
Aber wenn man die Skizze genauer betrachtet, wirkt es ja eigentlich eh schon so, lustigerweise, als wären die quasi die Bergzinken dazwischen, so wie die Bücher, ne?
Ach so, das hat noch keiner gefragt.
Ja.
Wirklich?
Ja, echt? Deswegen finde ich das ja so super, ne? Weil also quasi das passt, was alles in ein Buchregal passt, nicht?
Ach so, das ist so wie eine...
Naja, du hast ja, ich stelle mir vor, ein Regalbrett. Ja. Da hat man jetzt eine Menge an Büchern, was man halt hat, irgendwie 5 oder 1 oder 500.
Genau.
Und dazwischen...
Zum Beispiel, ne?
Ja, und dazwischen spielt sich das ab, ne?
Das stimmt, ja.
Also so habe ich diese Skizze.
Ja, nein, jedes, wo du sagst, kann ich das auch erkennen. Aber das habe ich vorher nicht erkannt, muss ich ehrlich sagen. Das war mir vorher nicht klar. Oder sagen wir mal, unklar.
Aber jetzt von der Entstehung von deinen Projekten, wenn man sich jetzt überlegt, also dieser Brenner-Projekt, das scheint irgendwie so aus eigener Kraft gewachsen zu sein. Oder wie ist es zwischen freien Projekten, wo quasi du der Initiator bist, weil ja, ich annehme, bei das Finden das so ist, und bei denen, wo es einen Auftraggeber oder einen Anstoß gibt, ist da ein Unterschied? Oder?
Bei dem Brenner war es eigentlich so, dass mich der Auftraggeber angesprochen hat, ob ich nicht was machen will für ihn, weil ich habe ihm ein Buch von mir geschickt. Ja. Ich kenne den Christoph Böninger schon ein paar Jahre. Wir wollten eigentlich immer schon was gemeinsam machen. Hat sich noch nicht die Gelegenheit entwickelt dazu. Aber nachdem er mein Buch in der Hand gehalten hat, hat er mich sofort angerufen und gesagt, wir müssen was machen. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann überlegen wir was. Und habe eben die Idee zu einer Buchstütze gehabt, was ja eigentlich etwas ist, was man heutzutage gar nicht mehr brauchen kann, weil wer liest schon Bücher? Oder wie viel? Um sie auch noch stützen zu müssen. Aber immer gedacht, gerade das ist eine schöne Idee, so ein Feld aufzuspannen zwischen etwas Althergebrachten und das Ganze noch mit einer guten Geschichte zu versehen. Dass eben zwei Buchstützen da sind, die wirklich Bücher schützen können.
Aber in dem Fall ist ja quasi zwar angestoßen durch einen Hersteller, aber die Idee ist ja komplett von dir gekommen.
Die Idee ist von mir gekommen. Ja. Sagen wir mal so, nach einer gewissen Zeit der Umformung, weil das erste Modell, das ich Ihnen geschickt habe, das war etwas zu komplex, um es, also nicht zu komplex, um es bauen zu können. Es gibt auch einen Prototypen, aber das Thema war, es war nicht kommerziell auszuführen. Also die erste Buchstütze hat, wie der Wiener sagt, eine Lawine gekostet. Eine Lawine. Und die war eben nicht herstellbar zu dem Preis. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich was anderes mache. Und dann ist eben diese Idee gekommen mit den beiden Materialien und der Name Brenner dazu.
Aber ist das eine passierte Situation öfter, dass du jetzt mit einer Idee zu einem Hersteller kommst? Weil das ist ja, weißt du, ja der Ideengenerator. Normalerweise stellt man sich vor, Design entsteht so, die Firma XY hat irgendeinen Bedarf, möchte einen Sessel haben.
Naja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Also manchmal gibt es auch die Anfrage, ein Produkt zu machen, da gibt es ein Briefing, und das man sich halten sollte oder eben nicht. Und dann gibt es auch wieder teilweise die Idee, oder man fängt wo an mit einer Idee und kommt dann über die Idee zu einer anderen Idee, zu einer weiteren Idee, und damit entsteht dann plötzlich das Produkt. Aber das ist nicht unbedingt, das hängt immer von der Situation an, wie es entwickelt.
Ja, weil du kommst mir vor wie ein Typ, der das entwickelt, ne? Und das Bedürfnis hast, das dann umzusetzen in irgendwelchen Versuchen, ne?
Und das ist schon richtig. Ne? Also ein Beispiel, ich habe jetzt für einen italienischen Lampenhersteller eine Lampe gemacht, die nennt sich Eclipse, die habe ich zufällig hier liegen. Die ist auch im Buch drin, also im Buch gibt es so Renderings davon. Aber in dem Fall ist es eine Stehlampe, die ist 2 Meter hoch circa. Und diese Lampe ist eben so konzipiert, ist eigentlich abgeleitet vom Prototypen von mir von mehreren Jahren. Und das sind 2 ineinanderliegende Rohre. Und ich bin mit dem Prototypen hingegangen zum Hersteller vor 3 Jahren mal. Und der Prototyp hatte nur ein Rohr, ja? Also ein perforiertes Rohr, durch das Licht ausgetreten ist. Und in dem Fall bin ich voriges Jahr eben in einer Art Weiterentwicklung von diesen beiden perforierten Rohren ausgegangen, und die sind eben, die drehen sich ineinander, und damit kann man einfach das Licht dimmen. Das ist sozusagen, innen drinnen ist ein High-End-LED-Leuchtkörper, eine sogenannte M55, wie das der Hersteller nennt. Der Mario Nanni, das ist eben der Eigentümer der Firma von Via Bizzuno, und der hat eben das M55 entwickelt. Und dieses Gerät ist eben ein High-End-LED-Leuchtkörper, und das Gegenteil ist eigentlich dieses Low-Tech-Dimmern. Ja. Und das hat eigentlich sehr gut angekommen in der Firma und hat sehr gut funktioniert, dass die das High-Tech mit dem Low-Tech dimmen, dass man das dimmen kann. Und man kann die Lampen eigentlich bis zu 40% dimmen. Und jetzt arbeiten wir an einer Weiterentwicklung, dass man die Lampe komplett abschalten kann mit den Rohren. Also dass seitlich nichts mehr austritt, sondern dass nur mehr nach oben austritt. Also völlige Verdunkelung.
Mit 2 Rohren?
Mit 2 Rohren, ja. Aber andere,
die müssen dann quasi die Perforationen besser übereinander passen.
Die müssen so sitzen, dass sie eben übereinander geschoben zur völliger Dunkelheit führen.
Auch interessant. Und da wird es zu einer
genau, da wird es zu einer da gibt es eben kein Umgebungslicht mehr ab, sondern gibt nur mehr indirektes Licht über die Decke ab.
Ja. Und das funktioniert über die so 2 Meter?
Das funktioniert erstaunlich gut, ja.
Also quasi wirklich? Über den Spiegel von dem E-Rohr.
Nein, das geht eigentlich rein über das LED. Das ist kräftig genug. Das ist da über die 2 Meter. Ich meine, man sieht nämlich jetzt da auf dem Foto, dass es sozusagen hier nach oben hin schon weniger wird. Aber durch die interne Spiegelung in dem Niederrohr wird es schon weiter raufgetragen. Ja, das schon. Aber wenn es dann ganz geschlossen ist, dann ist es schon so, dass es an die Decke auch geht.
Hast du auch einen handwerklichen Background, wenn du erzählst, du hast den Prototyp schon gezeigt, dann muss es irgendwie gemacht worden sein, oder?
Ja, das haben wir selber gebaut. In der Mangelung einer vernünftigen Lampe am Markt habe ich die halt selber bauen müssen.
Ja, aber das ist ja dann schon ziemlich viel Schlosserfähigkeit, so eine Lampe zu bauen. Ne? Also hast du irgendeine Ausbildung in die Richtung oder hast du einfach selbst gelernt?
Naja, ich habe ja sehr viele Produkte selber gebaut in meiner. Also eigentlich ist es im Studium losgegangen, dass ich schon begonnen habe, Produkte zu entwerfen und selber zu bauen. Und ja, die Zeit bei Himmelblau als Mitarbeiter hat auch immer sehr viel von einem als Modellbauer gefordert, also Entwurfsmodelle zu bauen oder schnelle Arbeitsmodelle zu bauen. Und dadurch wird natürlich die handwerkliche Fähigkeit auch noch mal trainiert und begreifbar gemacht.
Das heißt, auch der Entwurfsprozess für die Designobjekte funktioniert, für das, ja, funktioniert auch über Modelle.
Ja. Also ich habe davon ein Modell gebaut, das gab es ja schon, das erste Modell, aber ich habe dann für diese Überschubrohre, die mit dieser Perforation sich verdunkeln bzw. erhellen, habe ich dann noch ein extra Modell gebaut. Und es hat gut funktioniert. Und dann habe ich auch gesagt, so, jetzt machen wir, jetzt gehen wir zu dem Hersteller. Und der war dann so begeistert, dass er gesagt hat, eigentlich ist es was Überraschendes, was sie in die Kollektion aufnehmen wollen.
Das heißt, du kannst jetzt deine Lampe kaufen, die dir passt, ne?
Genau. Das kann ich mir ehrlich kaufen. Sie ist mir ein bisschen zu groß zwar, aber nein, Scherz beiseite. Sie ist ja sehr schön. Also jetzt mit der Bauhöhe bei einer Raumhöhe von 3 Metern ist das optimal, finde ich. Ja.
Also auch für die Wiener Altbauwohnung ganz ideal.
Genau. Für den Wiener Wohnbau, für den aktuellen würde ich vielleicht, na, es geht ja aus mit den 2,50. Geht das schon aus. Okay. Also jetzt arbeitet man an einer Version, die eine Tischversion ist, die ist nur so 80 hoch. Und die hat gar keinen Hebel mehr zum Drehen. Also unten gibt es einen Hebel, mit dem man die beiden Rohre zueinander verdrehen kann. Und die kann man nur mit der Hand umfassen und drehen. Also das ist dann in dem Fall schon noch reduzierter.
But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be before your time. Although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's all right, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize Vienna waits for you?
A Palaver, Architektur im Radio. Sie hören ein Gespräch mit dem Architekten und Designer Martin Mostböck.
Die Auswahl von den Sachen, die du entwirfst, weil das deckt schon so ein bisschen die Grundbedürfnisse, also ein Bett fehlt vielleicht, aber so die Grundbedürfnisse vom menschlichen Leben deckt sich die schon ab. Also ich so sitzen, Tisch war auch dabei, Badezimmer oder so und so lesen, trinken kam schon vor.
Also ja, ja, alles. Licht jetzt, also. Alles durch die Bank. Also liegen, lesen, trinken, auch eine gute Idee. Das ist die, du meinst, du sprichst dann diese Karaffe und das Glas. Ja. Genau. Ja, war alles schon dabei.
Ist das ein Zufall oder ergibt sich das irgendwie?
Das ergibt sich. Durch Zufall. Naja, ist in dem Fall der Karaffe war es halt auch ein Auftrag. Da hat mich die Wirtschaftskammer gefragt, ob ich nicht eine Karaffe machen will für die Kaffeebetriebe und für die Kaffeehäuser. Und da habe ich mir entworfen. Das wird immer dann zum Kaffee dazugegeben und zwei Gläser.
Wenn man jetzt das Spektrum von den Sachen anschaut, die du jetzt an den Designobjekten, die decken halt so irgendwie halt so.
Ja, die decken.
Was halt jeder Mensch irgendwie jeden Tag macht.
Ja. Die decken ab vom.
Was man halt braucht.
Vom Frühstück bis zum Schlafen gehen. Also den ganzen Tag. Oder architektonisch, designtechnisch betrachtet, vom Becher bis zum Wohnbau. Oder bis zum Wolkenkratzer. Aber die Frage hat mir noch keiner gestellt, ob ich ein Hochhaus planen will.
Aber du willst es machen, oder?
Natürlich. Ja. Wenn ich mich mit dem Auftraggeber verstehe, schon. Und ich glaube, derjenige, der ein Hochhaus bestellt, kann da vielleicht auch das Besteck mitbestellen.
Ja, da geht sich das Besteck auch aus.
Ja.
Du hast es ja erwähnt, quasi so wie der Jakobsen oder der Eero Saarinen oder wie auch immer, dass die quasi eigentlich jetzt wiederum von der Hülle bis zum Besteck geplant haben. Also wenn man Besteck so planen würde, so programmatisch, wie das der Rudowski gemacht hat, der Bernhard Rudowski, dann könnte man ja, also der dann eben die Gabel einfach weglassen hat. Bernhard Rudowski war der Ansicht, dass eine Gabel einer Waffe ähnlich sei und man sich daher eine Waffe nicht in den Mund stecken wolle.
Da könnte man jetzt quasi jetzt für einen Auftraggeber wieder auch mal etwas Neues finden oder hinzufügen. Ne?
Das geht schon auch, ja. Also vielleicht nur mehr einen Löffel, der auch gleichzeitig Messer ist.
Ja.
Das gibt es aber schon. Und Gabel
gibt es schon. Gibt schon was, ja.
Hugo hat eins.
Ja, aber das ist noch so, schaut so ein bisschen...
Nein, das ist ein Kunstprojekt. Eigentlich ein Kunstprojekt, in einem Stück ist es ein Löffel, eine Gabel und ein Messer. In einem.
Ich kenne nur den Löffel, der gleichzeitig ein Schraubenschlüssel ist. Ja, aber es ist immer die Frage der... ist auch eine Frage der Chemie, ja, ob der Auftraggeber, wie weit der Auftraggeber mit kann oder wie weit ich mit dem Auftraggeber mit kann.
Also, wie geht es bei Gebäudehüllen?
Wie?
Also, bei Gebäudehüllen, also wenn jetzt jemand kommt mit einem Hausanfrage, dann ergibt sich ja bei manchen Projekten eine ziemlich starke auch Programmatik. Und die entwickelst du vorher schon? Hast du die schon? Oder passt das dann? Oder gibt es eine Phase der Findung? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, bei dem letzten Projekt, das ich jetzt realisiert habe, ist das Haus für einen Winegrower, also das Haus für einen Weinbauern. Da ging es um ein Bestandshaus und das Bestandshaus war ein burgenländischer Streckhof, der einfach zu schlank war im Inneren. Das waren keine nutzbaren Räume, also keine zeitgemäß nutzbaren Räume. Da haben wir einfach drei Boxen rausgeschoben, also das Gebäude einfach erweitert, um drei Wintergärten und die Wintergärten mit einer Rampe verbunden, mit einem Rampenbaukörper verbunden. Ja, und das hat einfach dem Auftraggeber so gut gefallen, dass der von Anfang an gleich begeistert war und mitgegangen ist. Also wirklich begeistert war. Und so entwickelt sich quasi auch nicht nur für den Auftraggeber die Hülle, sondern auch in dem Fall mit dem Haus für den Auftraggeber die Hülle. Weil du musst ja mit dem Bestand so umgehen, dass das Endresultat mit dem Auftraggeber mehr als kompatibel ist. Und ich glaube, dass es sehr gelungen ist, weil immer, wenn ich ihn besuchen gehe, grinst er über beide Ohren und fühlt sich total wohl in seinem Haus. Und da kann man nur sagen, Mission completed.
Nachdem das so ein breites Spektrum ist zwischen Design und Gebäudehülle, das deckst du alles im Büro ab.
Ja.
Von Detailentwickeln, Einrechtplänen.
Ja. Leitdetails, Ausführungspläne, Ausführungsdetails, Baustelle. Also, Poesie sehe ich da.
Naja, aber das kommt ja irgendwie aus der Geschichte mit dem Hackl ins Kreuz und dem...
Achso, ja, ja. Und dem, naja, das ist schon sehr poetisch, muss ich sagen, vom Ansatz her. Wird oft als völliger Brutalismus missverstanden, nicht?
Nein, das ist...
Aber es ist...
Es ist Poesie eigentlich, ne?
Ja. Poetischer Brutalismus.
Also wer bei Poesie nur an Liebesgedichte denkt, ist auch falsch, ne?
Nur an welche Gedichte denkt?
An Liebesgedichte.
Achso, ja, ist auch völlig falsch, ja. Das ist so, es wird nur bei Rockmusik auch immer nur an Liebeslieder denken, nicht? Obwohl ist es ja so, 75% aller Lieder, alter Popmusik, sind ja Liebeslieder.
Ja.
Der Rest ist... Vor oder danach.
Was auffällt, also wenn man die Sachen, die du entwirfst oder machst, formal betrachtet, es fällt auf, dass du eigentlich mit Grundformen, mit stereometrischen Grundformen arbeitest.
Und, ah, fällt das auf?
Ja.
Wirklich? Du hast Würfel, Quader,
Zylinder. Ja, Zylinder.
Kegel,
ja.
Kegel,
ja. Ja, und Prismen, ja. Und schräggestellten Prismen.
Ja.
Und durch die, also durch diese Verdrehung und daraus ergeben sich eigentlich dann in Kombination die Entwürfe. Also ich zum Beispiel bei diesem Haus für einen Cousin heißt das, glaube ich.
Also, Cousin,
das ist ja auch eigentlich ein sehr einfaches Grundprinzip mit einem, ja, eigentlich einem Ziegel, kann man sagen, oder einem Quader.
Eigentlich Quader.
Der oben Schettdächer drauf bekommen hat.
Ja.
Die sind aber schräg gestellt, die Schettdächer, weil das ganze Schräggestellte sich durchs Haus durchzieht und quasi das Haus organisiert. Ne?
Weil also es so auch darum geht in dem Fall, dass dieses Schräggestellte, also es ist gerade um 24 Grad ausgedreht, da geht es ja darum, dass das Grundstück eben so liegt, dass man auch die Abendsonne reinbringt.
Ja.
Ins Gebäude. Und das ist dann die auch schräg gestellt, die Schettdächer. Natürlich, die Lage des Grundstücks war nicht optimal, aber so bringt man die Abendsonne auch ins Gebäude rein. Und für mich war es immer schon wichtig, an einem Gebäude plastisch zu arbeiten. Also nur einen Quader zu machen mit Attika obendrauf, das ist nicht meins. Außerdem ist es auch so, dass in Gesprächen mit meiner Cousine, mit ihrem Mann damals, sich immer deutlicher herauskristallisiert hat, dass sie einfach die Ost, also den Morgen und den Abend extrem mögen. Und dann habe ich auch so, einfach so darauf reagiert und habe das erklärt anhand von einem Modell. Und die waren einfach beide verblüfft, dass es so einfach ist, dass man so reagiert und so durch so einen simplen Trick das Licht reinholen kann. Und sind nach wie vor begeistert. Also das ist unglaublich. Die schreibt dann manchmal SMS mitten am Abend und sagt, sie sitzt jetzt im Wohnzimmer, draußen ist der Schnee, alles weiß. Weil die haben wirklich zwei Glasfassaden, die komplett rausgehen, also durchgehen. Und du sitzt im Winter wie im Schnee draußen. Ne? Und siehst einfach, wie dieses Gebäude mit den Wandel der Jahreszeiten umgeht. Und das spürst du eindeutig. Und die schreibt mir echt manchmal so Begeisterungs-SMS.
Ja, das ist doch schön.
Richtig.
Die hat man gerne.
Genau, deswegen macht man es.
Ja.
Man braucht natürlich auch, sagen wir mal, auch Auftraggeber immer mit einem gewissen Mut. Ja. Die sich ja trauen, etwas zu machen. Also etwas Ungewöhnliches zu machen.
Das ist ein gegenseitiger Mut, oder?
Ja, genau. Das ist ein gegenseitiger Mut. Aber fürs ganze Leben braucht man Mut, oder? Daher ist es beim Bauen eh klar.
Ja, beim Bauen ist halt teuer, ne? Also,
naja, also nicht Mut in dem Sinn, dass es ein teurer Ausrutscher wird, aber Mut in dem Sinn, dass man es halt sich traut und ein bisschen auch experimentieren traut.
Ja, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass halt der Auftraggeber sich mutig ist, weil er sich halt für etwas entscheidet, was halt eine Handschrift hat und vielleicht nicht einer Konvention entspricht.
Ja. Ja, also. Ich glaube, dass der Auftraggeber, wenn er sich an mich wendet, mit etwas befassen will, was tiefer und stärker mit ihm zu tun hat, also glaubt. Weil er wirklich einen Mausanzug kriegt und wirklich, er kriegt sein Gebäude. Es passt ihm wie ein Mausanzug.
Und ist es wichtig, dass es auffallend ist? Oder ist das nur ein
Nebeneffekt?
Ist es auffallend? Die Scheitdächer zum Beispiel?
Es kommt darauf an, von wo man schaut. Ja,
eigentlich
ist es nicht auffallend.
Ich glaube, es ist relativ ungewöhnlich, aber wenn du da jetzt schaust zum Beispiel, also das gilt jetzt nicht für die Zuhörer, aber wenn du da jetzt schaust, bei dem Gebäude, da ist es ja relativ unauffällig. Ja. Also wenn du davor stehst, glaubst du eigentlich, das ist ein Haus für ein Kind, also eine Giebelwand mit 4 Fenster drinnen. Aber da geht es ja wirklich darum, dass du das Haus so dreht, das sind die Entwurfskizzen dazu, dass das Haus so dreht, dass du eigentlich dann die Abendsonne reinkriegst. Und es ist ungewöhnlich, sagen wir mal so. Also bei einem Wohnhaus, Schattdächer ist eher was Ungewöhnliches. Aber es funktioniert super. Mhm. Es funktioniert super, es gibt nämlich fast so einen 8 Meter hohen Eingangsbereich, wenn man da durch den Windfang reingeht in die Halle, gibt es halt gleich mal einen sehr großzügigen Eingangsbereich.
Das ist eigentlich eine simple Maßnahme, ne?
Eine simple Maßnahme, muss man sagen, ja, wirklich. Recht simpel.
Gibt es bei dir eigentlich auch Zusammenarbeiten mit anderen?
Ja, also im Augenblick arbeiten wir gerade an einem Wohnbau in Aspern. Und da arbeiten wir dann mit dem Büro Besendorfer Macherleck zusammen. Mhm. Und mit denen gemeinsam planen wir gerade einen Wohnbau in Aspern, ein grünes Gebäude. Also es ist sehr stark grün dominiert, hat eine grüne Ader, die sich aufzieht und hat auch eine Art von grünen Terrassen und eine sehr starke Fassadenbegrünung. Und natürlich außergewöhnlich schöne Grundrisse.
Und bist du immer entwerferisch tätig? Also wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
Naja, wir, also in dem Fall arbeiten da wirklich alle drei miteinander, ja. Also an dem Projekt. Also von Anfang an sehr, sehr stark mit dem Andreas eigentlich, mit dem Andreas ein bisschen stärker zusammengearbeitet, mit dem Andreas Machalek, und haben sehr stark gemeinsam das Projekt entwickelt. Ja. Also vom Entwurf über Fassade, Grundrisse, Leitdetails und jetzt sogar auch in der Polyplanung, also jetzt haben wir eine Polyplanung dran.
Und da in dem Fall ist das jetzt, also funktioniert das ja nicht ganz, es ist zwar ein Gebäude mit Charakter, aber gibt ja keinen privaten Auftraggeber, sondern das ist ja nämlich ein Wohnbau mit vielen Wohnungen.
Genau.
Das heißt, das sind dann nicht viele Auftraggeber, sondern viele Nutzer, ne?
Die man
vorher nicht kennt.
Die man vorher nicht kennt, das ist richtig.
Und wie reagiert man jetzt dann da drauf, weil dann die Geschichte mit dem Maßanzug nicht so super funktioniert, ne?
Es ist dann vielleicht eine Kleinserie von Maßanzügen, die man dann in gewissen Größen, also so wie auch die Wohnungsgrundrisse sind, die sind ja auch von, sagen wir mal, Kleinwohnungen von 36 Quadratmeter bis 130 Quadratmeter. Und ich glaube, dass in den Grundrisslayouts mit den großen Terrassen sich jeder einen Grundriss finden wird. Also wird jeder in die Situation und in den Grundriss hineinwachsen können.
Das heißt, es gibt einfach eine Vielzahl von Grundrisstypen.
Genau.
Ja.
Es gibt eine Vielzahl von Grundrisstypen, die sich ähneln, aber in der Dimension halt variieren. Mhm. Beziehungsweise gibt es dann immer dazu Balkone. Es gibt auch im Gebäude gibt's rundumlaufende großzügige Balkone. Also großzügig heißt von jenseits von 1,5 Meter, also 2,50 Meter breite Balkone. Natürlich nicht nur, also auch eingeschränkt. Und Terrassen teilweise bis zu 60, 65 Quadratmeter. Mhm. Also wirklich riesige Terrassen.
Aber es ist in aller Munde immer das Smart Wohnen in Wien, wo es darum geht, das winzig klein zu machen, alles. Das klingt ja bei euch eher das Gegenteil.
Es gibt schon im Zentrum gibt schon eine Stiege, ist nur mit so Apartmentwohnungen ausgerüstet. Die sind mit Smart Wohnungen zu vergleichen, also im Sinne dieses Wiener Wohnbauschlüssels. Aber die werden als Apartmentwohnungen genutzt. Also für, wie beim Boardinghaus zum Beispiel, dass jemand, der in der Stadt ist, für eine gewisse Zeit, ein halbes Jahr oder ein Jahr zum Beispiel, dann in so eine Wohnung einzieht und dort wohnhaft ist.
Kann man das erklären, was ist der Wiener Wohnbauschlüssel?
Na, es gibt vom Wiener Wohnen gibt's einen Auftrag für Wettbewerbe, hauptsächlich sind die gedacht für Hauptwettbewerbe, gelegentlich oder regelmäßig werden Wohnbauten ausgeschrieben, Wohnbauwettbewerbe ausgeschrieben. Und dort gibt es eben diesen Schlüssel mit einem Wohnungsanteil sozusagen von Kategorie A bis Kategorie E. Ja. Und dann gibt es immer einen gewissen Anteil an Smart-Wohnungen. Das heißt, kleine, kompakte Wohnungen, die sind so meistens um die 30, 35 Quadratmeter.
Was sind die Smart-Wohnungen? Das sind die Apartments.
Das sind so winzige. Ne? So winzige.
Also
ganz, ganz, ganz winzige.
Für ein bis zwei Personen?
Na, eher eine Person.
Eher für eine Person?
Ja.
Und nur für kurze Zeit zu mieten?
Nein, das ist nicht so. Nein, ist es nicht. So ist es nicht gedacht. Nein, es geht da eher darum, smart und klein bedeutet in dem Fall auch, dass es immer mehr Singles gibt. Oder zumindest, dass immer mehr Singles auch Wohnraumbedarf haben. Und an den richtet sich das zum Teil.
Wenn man mit Preis runterkommt, also mit der Miete oder.
Genau, es hat auch was mit Miete und Betriebskosten zu tun.
Und dann gibt es noch die Flexwohnungen, die quasi sich Zimmer um ein Zimmer
verschieben. Dazuschalten kann, genau. Ja, genau, das gibt es auch.
Also von der Nachbarwohnung aus.
Ja, oder wenn es ein Wohnungskonglomerat gibt, dass man die Wohnungen, dass man aus einer 13-Wohnung eine 14-Wohnung machen kann und die daneben liegende 15-Wohnung wird dann zu einer 14-Wohnung. Zum Beispiel.
Was ja durchaus sinnvoll sein kann. Was aber im Prinzip für den Entwurf bedeutet, also im Prinzip, dass man sich da verstärkt.
Dass man auch, ja, genau. Damit so ist es. Dass man ein Zimmer weiterdenken muss immer.
Ja, und du hast in der Wohnung dann.
Was gar nicht so leicht ist, weil eigentlich.
In der Wohnung eine Wohnungstrennwand.
Genau.
Eigentlich.
So ist es.
Was dann nicht billiger ist.
Na!
Wenn Studenten oder so nach Wien kämen oder Architektur Interessierte,
ja.
Was sollen sie sich denn ansehen? Oder was würdest du ihnen zeigen?
In Wien? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Also dann ist es ein kleiner.
Es ist schwierig, ich meine, man kann sich ja anschauen von, weiß ich nicht, von Los an bis Hollein, Himmelblau, da gibt es einen ganzen Haufen zeitgenössische Architekten wie Querkraft oder, ich weiß nicht, Propeller Z, Delugan Meisel. Es gibt so eine Vielfalt an Architektur in Wien, die eigentlich überraschend ist und auch prägend ist.
Was hat dir denn in letzter Zeit irgendwie was aufgefallen, was dich besonders angesprochen hat?
Was mich sehr fasziniert, ist das neue ÖMTC-Gebäude von Pichler Trautmann, das ich oft oder während der Bauzeit oft, also ich habe die Bauzeit eigentlich verfolgt, weil ich oft mit dem Auto vorbeifahre dort, an der Autobahn entlang. Gestern war ich zum ersten Mal dort, weil ich mir einen Termin geben habe lassen für das Pickerl. Und gewusst habe, das ist die ideale Ergänzung zu meiner Architekturführung, nämlich das Pickerl, nicht umgekehrt. Und bin hingegangen und habe mir das Gebäude angeschaut. Das Gebäude ist wirklich total durchdacht, total auch durchgetüftelt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Details sie gezeichnet haben, also Ausführungsdetails, damit sie das so hinbringen. Das ist wirklich sehr schön geworden und auch sehr durchdacht. Also man geht rein in einen Bereich, man stellt vorne das Auto ab, geht rein, wird empfangen und dann gibt es dann gleich diesen Shop oder das Café dahinter und dann kann man vom Shop oder vom Café runterschauen durch eine doppelte Glasfassade in einen großen Werkstattbereich und dort steht dann das Auto und wird dann am Auto herumgezangelt. Und das ist super, finde ich. Also das ist echt großartig, dass du das von dort aus siehst. Und ich habe mir nicht nur diese Bereiche angeschaut, sondern auch die anderen Bereiche und habe auch alle Mitarbeiter immer gefragt, wie sie mit dem Gebäude zufrieden sind. Also vom Empfang über den Werkstattleiter bis zu dem, der mein Auto repariert hat, bis zu der Dame im Café und einem Bekannten, den ich dazu vertroffen habe, der beim ÖMTC arbeitet, die waren eigentlich alle begeistert von dem Gebäude und haben gesagt, sie sind total zufrieden damit und haben sich, ich meine, das ist nicht immer so, man muss sich am Anfang immer ein bisschen an das Gebäude gewöhnen, so wie das Gebäude sich auch an den Nutzer gewöhnen muss. Und so haben sich die Dinge wieder zurechtgerüttelt und alle sind eigentlich, haben einen zufriedenen Eindruck gemacht gestern. Ich habe nur gesagt, dass ich Architekt bin und die Frage in der Richtung geht. Ich habe nur gesagt, wie sind Sie da wohlfühlen im Gebäude? Und es war überraschend, dass alle eine sehr, sehr positive Meinung vom Gebäude gehabt haben.
Ja, aber es ist ja erstaunlich, das ist ja eines der ersten Gebäude eigentlich, das sich mit der Autothematik entlang der Tangente auseinandersetzt.
Ja.
Das ist ja das
erste. Und richtig auseinandersetzt, weil es ist ja, es funktioniert diese Schallschutzwand gut, die nimmt den Schall wirklich weg. Man hört, wenn man hinterm Gebäude steht, eigentlich kaum mehr was davon, im Gebäude sowieso nicht. Und ich finde, dass das Gebäude sich formal auch sehr stark mit Mobilität und Bewegung auseinandersetzt. Also in seiner Dynamik an sich. Warst du schon mal dort?
Ja, eben auch vorbeigefahren.
Ah ja. Na unbedingt, ich würde einen Pickeltermin empfehlen. Wir haben jetzt nämlich noch einen geben lassen für mein Motorradl. Ich fahre im April noch einmal hin.
Da könntest du ja quasi die Probe aufs Exempel machen und sagen, dass du Architekt bist.
Nein, ich werde die gleichen Leute nochmal fragen, ob sie immer noch zufrieden sind. Ja, ich gehe mir davon aus.
Ja, wenn du sagst, dass du Architekt bist, dann sagen sie dir wahrscheinlich, was alles scheiße ist.
Das könnte man auch sagen. Aber dann, der Architekt ist ja keine Klagemauer in dem Sinn.
Naja.
Oder doch?
Das war ein Apalava mit Martin Mostböck. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind, können Sie weitere Informationen über Martin Mostböck über seine Website www.martin-mostböck.com bekommen. Dieses und alle anderen Apalava können Sie frei nachhören über www.apalaver.com. Diese Sendung läuft auf Orange 94.0 in Wien und Radio Freirad in Innsbruck. Das nächste Apalava hören Sie auf Orange 94.0 wieder am Montag, den 3. April um 13 Uhr. Einen weiteren wunderschönen Tag wünschen Ihnen Bernhard Frodl und David Passek.
it.